Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Lesung aus dem Alten Testament für den Ewigkeitssonntag im Buch des Propheten Jesaja im 65. Kapitel. So spricht der Herr: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es passt ganz gut mit dem Ewigkeitssonntag, weil wir in dieser Zeit wieder mal auf eine aktuelle Ansage des Endes der Welt zugehen. Kalender amerikanischer eingeborener Natur- und Kulturvölker, der zu Ende geht, wenn man das so wahrnimmt. Und das führt zu Beunruhigungen. Das kann man ja auch verstehen. Wahrscheinlich wird das nicht so dramatisch sein, weil wir alles nicht mehr so ernst nehmen. Nicht so dramatisch wie gegen Ende des Jahres 999 unserer Zeitrechnung, als Menschen in Europa ziemlich durchgedreht sein müssen, im Blick auf die Erwartung, dass die 1000 Jahre sich dann erfüllen und der Herr Christus sicher wiederkommt. Und da konnte man beobachten, und es ist geschichtlich auch, wenn auch nicht sehr ausführlich beschrieben, was passiert ist. Was passiert, wenn Menschen damit rechnen, morgen gibt es das alles nicht mehr? Interessante Frage. Ich habe übrigens selber auch recherchiert, nicht im Kalender der Maya, sondern im Thomas-Paul-Taschenkalender. Das Ende der Welt ist nicht am 21.12.2012, sondern es ist am 30. Juni 2014. Dann endet merkwürdigerweise dieser Kalender. Sollte uns das nicht zu denken geben. Seht ihr, so ist das mit den Inkas und den Mayas auch zu verstehen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wir brauchen den 21. Dezember nicht mehr zu fürchten als alle anderen Tage. Außer wir haben Angestellte, denen an diesem Tag das Gehalt zu überweisen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Viel wichtiger ist die Frage, wie stellen wir uns das Weltende vor? Und wenn man da so die landläufigen Vorstellungen mal Revue passieren lässt, mittelalterlich pessimistisch, als dies irae, dies illa, jener Tag des Zorns und Gerichts, an dem alle Elemente zerschmelzen, wie es ja auch in der Bibel angedeutet wird. Tag, dem man nur mit Zittern und Zagen entgegengehen kann. Oder als ewige Bundesliga-Saison ohne Heimniederlagen, die Vorstellung vom Himmel gibt's, liebe Schwestern und Brüder. Oder ich als Superman im himmlischen Thronsaal. Irgendwie mischt sich so vieles bei den Vorstellungen vom Himmel und vom jüngsten Tag. Und viele Vorstellungen von der Ewigkeit sagen in Wirklichkeit mehr über den, der sie hat, als über das, was Gottes Zukunft für uns und mit uns ist. Man neigt eben dazu, weil wir so wenig wissen und uns vorstellen können, man neigt dazu, einfach seine Wünsche ewigkeitlich zu verlängern und zu vergrößern. So eine Art Schlaraffenland der Postmoderne. Gott offenbart uns in der Heiligen Schrift einige Einzelheiten, immer mal wieder. An gar nicht so wenigen Stellen vieles bildhaft gesprochen. Gott gibt uns im Voraus ein bisschen was zu erkennen, unter anderem durch den Propheten Jesaja. Der Prophet redet aus Gottes Wort von einer neuen Schöpfung. Gott greift noch einmal ins Handwerk, greift noch einmal neu in die Materie, greift noch einmal neu nach uns an. Wir glauben, dass wir Geschöpfe sind, die insgesamt zu der ersten Schöpfung Gottes gehören. Das ist persönlich sehr bedeutsam. Man braucht dann nicht das zu glauben, was modern als Weltanschauung auf dem Markt ist, dass wir nämlich zufällig da wären. Ich persönlich lebe gerne mit dem Bewusstsein, dass Gott mich in diese Welt gesetzt hat und dass Gott mich gemacht hat. Und dass er sich bei einigen meiner Eigenarten sicher was gedacht hat, hoffentlich irgendwie was Gutes. Vielleicht kommt auch für die Sachen, die ich bis jetzt noch nicht positiv brauchen konnte, nochmal die Situation im Leben, wo das irgendwem hilft. Schöne Vorstellung. Während wenn man zufällig da ist und zufällig wieder verschwindet, dann erscheint das Ganze erheblich weniger sinnvoll. Aber Jesaja redet von einer neuen Schöpfung. Und die wird so sein, dass man die vorige nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und das ist sehr fein beobachtet im Blick auf die Welt, in der wir jetzt leben. Jawohl, die muss man zu Herzen nehmen. Da ist vieles, was einen anfechten und kränken möchte und auch anficht und kränkt. Da ist vieles, was uns Leid zufügt. Da ist vieles, wo wir nicht sagen können, lieber Gott, wunderbar ist deine Welt, alles gefällt mir hervorragend. Sondern wir leben mit ganz erheblichen Einschränkungen. Und diese Einschränkungen dieser Welt, in der wir leben und unseres Lebens selbst, die sieht auch der himmlische Vater oft deutlicher, als wir das überhaupt erkennen können. Und er sieht auch, dass mir nicht alles, was nicht gut ist in meinem Leben, nicht von ungefähr zustößt. Er sieht, dass da auch böse Absicht auf meiner Seite, dass da auch Sünde eine Rolle spielt. Wenn mein Verhältnis zu mir selber und zu meinen Mitmenschen gelegentlich gestört ist in dieser Welt, dann liegt das nicht nur an den anderen. Das ist eine unangenehme und manchmal schmerzende Erkenntnis, aber man kommt nicht drum rum. Wir sind in dieser Welt nicht so, dass Gott seine uneingeschränkte Freude an uns haben könnte. Das ist Tatsache. In der neuen Schöpfung wird das anders. Das wird eine Kreatur, die Wonne und Freude bei Gott und bei den Menschen hervorrufen wird. Was wir jetzt nur ganz gelegentlich erleben können, uneingeschränkte Freude über unser Leben mit allen Umständen, das wird einmal umfassend sein. Und es gibt dann kein Weinen und kein Klagen mehr, weil es nichts mehr gibt, worüber man weinen und klagen könnte. Und Jesaja redet von Ertrag und Genuss. Das, was Menschen planen, wofür sie sich abmühen, woran sie arbeiten, das bringt ihnen oft gar nichts. Das ist die Erfahrung des ganz normalen Lebens damals wie heute. Wir machen unsere Pläne, haben unsere Vorstellungen, wir rackern uns ab und am Ende kommt vielleicht überhaupt nichts raus dabei. Oder jedenfalls nicht der gewünschte Ertrag. Damit eine Sache so aufgeht und so ausgeht, wie sie von Anfang an beabsichtigt und geplant war, da muss es ja schon hervorragend gehen. Und je komplizierter das Unternehmen wird, desto mehr Überraschungen gibt es unterwegs. In der neuen Schöpfung wird das so sein, wer einen Obstbaum pflanzt, der wird die Früchte genießen können. Dazu fehlt uns oft schon die Länge des Lebens und die Länge der Sesshaftigkeit. Bevor das so richtig Früchte trägt, was wir an einer Stelle geplant und angelegt haben, sind wir schon nur noch Geschichte an dem Ort. In Gottes neuer Schöpfung wird das anders sein. Da dürfen wir genießen, was Gott uns gelingen lässt. Und es wird überhaupt, so erfahren wir, ein Leben sein im Einklang mit Gott. Die Menschen, von denen da die Rede ist, werden genannt Geschlecht der Gesegneten des Herrn. Und es wird beschrieben, wie Gott hört, wie Gott antwortet, ehe das Gebet noch abgeschlossen ist. Das ist in der Tat sehr anders als die Normalerfahrung unseres Lebens heute und hier. Wenn man betet, wenn man dringende Anliegen vor Gott ausbreitet, dann kann es manchmal sehr lange dauern, bis überhaupt was passiert. Manchmal merkt man gar nicht, dass das Gebet erhört würde. Gott bleibt in dieser neuen Schöpfung mit seinen Menschen, mit uns, seinen Menschen in direktem Kontakt und Gespräch. Er hört und antwortet. Und wir dürfen leben unter der Erfahrung des Segens Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, unter Gottes Segen leben wir auch jetzt und hier schon. Wir merken es nur leider nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Es ist ein Problem meiner Wahrnehmung, dass ich mich oft nicht als Gesegneten Gottes erkennen kann. Dann wird das für jeden von uns Offenbares sein. Und das wirkt sich aus. Jesaja schreibt, sie werden weder Bosheit noch Schaden tun. Könnt ihr euch selber vorstellen, ohne dass ihr irgendetwas absichtlich oder versehentlich kaputt macht? Bei euch oder bei anderen? Ich muss zugeben, mir gelingt das mit mir nicht. Zu deutlich ist die Erfahrung, dass Bosheit und Schaden normalerweise doch unterschwellig mitläuft, in dem, was unser menschliches Dasein ausmacht. Es scheint zu mir dazu zu gehören, wenn ich bestimmte Situationen erlebe, dass ich lachen möchte oder einen blöden Witz machen. Defekter Sinn für Humor stand, glaube ich, auf der Wunschliste für den neuen Pfarrer, als ich berufen wurde. Oder? Vielleicht auch nicht. Es ist schwer, damit umzugehen und es ist schwer, manchmal ernst zu bleiben und Sachen nicht zu sagen. Ich arbeite dran. Aber ich kann mir kaum vorstellen, wie ich wäre ohne das. Rodney, kannst du dir eine Chorprobe vorstellen, in der ich mitsinge im Tenor und erstens richtig singe? Das ist schon anspruchsvoll.
Das ist echt schon ganz schön, ja.
Und zweitens keine blöden Zwischenbemerkungen mache. Und da stellt sich dann sofort für jeden von uns, wenn man es so konkret buchstabiert, stellt sich die Frage, bin das da noch ich? Und das ist das Wunder der neuen Schöpfung. Ja, wir sind es noch, aber frei von Sünde und Schuld. Frei von Bosheit und Schaden. Und wie abenteuerlich die Vorstellung ist, das sieht man daran, was für Vergleiche aus der Tierwelt jetzt herangezogen sind. Der Wolf und das Schaf werden miteinander vertraulich unterwegs sein zusammen weiden. Da kriegt ein normaler Wolf unserer Kenntnis eher Bauchschmerzen davon. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Wolf und Löwe können wir uns nicht innerhalb der Regeln und der Situationen dieser ersten Schöpfung als Vegetarier vorstellen, so wenig wie einen brasilianischen Mann. Das gibt's nicht, dass die Gras und Stroh fressen. Und doch, so wird es sein. Das wird sich durchsetzen. Denn die ganze Sache steht unter einem Obersatz aus Gottes Mund: Ich will schaffen. Gott hat das beschlossen, dass wir so neu, so friedlich, so freundlich beieinander sein werden, wie Schaf und Wolf in der neuen Schöpfung miteinander weiden. Dass wir so wenig darauf bedacht sein werden, einer des anderen Wolf zu sein, so hat ein Philosoph mal unser Miteinander in dieser Welt beschrieben, sondern stattdessen wie der Löwe sind, der, damit dem Rind nichts passiert, Stroh frisst. Wie werden wir denn zum Vegetarier? Wie kann das denn gehen? Es ist unvorstellbar. Es muss Gott dazu neu schöpferisch tätig werden. Und in diesem kreativen Chaos kann alles durcheinander geraten, was uns jetzt die Verhältnisse als einigermaßen stabil erscheinen lässt. Und das ist beunruhigend. Das bringt Menschen immer durcheinander, wenn sie mit großen Veränderungen konfrontiert werden. Entscheidend ist, Gott selbst lässt sich nicht ins Chaos reißen, sondern er bleibt der Herr des Verfahrens. Ich will schaffen, sagt er. Er bleibt der Herr der Schöpfung. Und wenn ich mich an den ersten Schöpfungsakt erinnere, wie er im ersten Buch Mose beschrieben ist, im ersten Kapitel, was ist das Mittel der Schöpfung Gottes? Wenn wir schöpferisch tätig werden, dann brauchen wir erstmal ordentlich Material. Das heißt, da muss man zum Baumarkt fahren, bevor es überhaupt losgehen kann. Ganz wichtige Unternehmung. Und wenn das da ist, dann braucht man Arbeitskleidung. Denn wer schöpferisch tätig ist unter uns Menschen, der macht sich ordentlich schmutzig dabei. Das gehört auch dazu. Und das ist das Dritte, dass man dann die Hände tief eintauchen muss, egal womit man hantiert. Und wenn man dann schmutzig nach Hause kommt, dann ist das für einen richtigen Mann wunderschön, dann kann man sagen, heute habe ich was geschafft. Das ist das Frustrierende an meinem Beruf, dass ich eigentlich nur sonntags im Gottesdienst schwitze. Gott ist anders schöpferisch tätig. Am Anfang der Bibel erfahren wir, Gott schafft die Dinge durch sein Wort. Durchs bloße Wort, möchte man sagen. Durchs schöpferische Gottes Wort. Mittel der Schöpfung ist das Wort, das die Wirklichkeit dieser Welt gestaltet und verändert. Und diese Veränderung ist eine Einbahnstraße. Das geht immer nur in die Richtung zum Leben, zum Guten, zum Heil. Das Wort Gottes verändert schöpferisch diese Welt zum Leben hin. Und es hat ein Ziel und eine Krone in der Schöpfung. Bei oberflächlichem Lesen wird man sagen, das seid ihr. Das ist der Mensch. Auf uns hin ist die Welt erschaffen. Man kann aber auch noch eine Zeile weiterlesen, dann erfährt man, das Ziel ist der Feiertag. Der Tag, an dem Gott ruht von seinen schöpferischen Werken, weil alles gut ist. Der Tag, an dem Gott bei uns ist, zur Feier seiner Gegenwart in seiner versammelten Gemeinde. Ziel und Krone der Schöpfung, wir im Fest vereint mit unserem himmlischen Vater. Und das ist genauso mit der neuen Schöpfung. Genau das Gleiche. Schöpferisch tätig ist Gott durch sein Wort, durch Jesus Christus. Durch sein Wort, das fundamentale Veränderungen in unserer Welt schon ins Dasein ruft. Durch Gottes Wort, das mächtig zuschlägt, wenn es mir aus Gottes Willen zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Gottes Wort, das neue Wirklichkeit schafft, aus Sündern überraschend Heilige macht. Das ist der Weg, wie wir frei werden von Schaden und Bosheit. Das ist der Weg, wie wir geistlich gesprochen sozusagen Vegetarier werden. Aufhören, uns und den Mitmenschen Schaden zu tun. Aufhören, uns gegen Gott und sein Wort aufzulehnen. Gottes Wort führt uns zum Leben. Gottes Wort ermöglicht ein gutes Leben schon jetzt. Und deshalb ist der Termin nicht so dramatisch. Ob es der 30. Juni 2014 ist oder der 21. Dezember oder warum nicht heute. Der Termin ist nicht so dramatisch, weil das Ganze schon angefangen hat. Der Vegetarismus schreitet zwar erst sehr langsam fort. Wir können uns gegenseitig immer noch recht gut quälen, auch als Christen mit Jahren und Jahrzehnten Erfahrung der Gegenwart, des Segens und der Vergebung Gottes. Aber Bosheit und Schaden spricht uns der Herr Christus schon ab. Und das setzt sich durch. Denn Christus ist stärker. Das setzt sich durch, denn Gott hat es bei sich beschlossen, dass er ein Neues schafft. An uns und mit uns und für uns. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.